Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Deutschland ist von Natur aus ein Land der Wälder. Selbst mitten in der Stadt macht sich das bemerkbar. Wo ein Eckchen ungestört bleibt, abseits von trampelnden Füßen und rollenden Reifen, da beginnen über kurz oder lang junge Bäume zu sprießen. Die Birke etwa findet sich häufig an solchen Stellen ein, hinter Bauzäunen zum Beispiel oder an stillgelegten Bahngleisen. Birkensamen sind nämlich nur so groß wie ein Stecknadelkopf und seitlich tragen sie kleine Flügel. So werden sie leicht vom Wind verweht. Professor Christian Ammer ist Forstwissenschaftler an der Universität Göttingen. Er bezeichnet Baumarten wie die Birke als Pionierbaumarten.
Weil sie eben wie Pioniere eine eigentlich ungünstige Fläche besiedeln können. Und andere Arten, die eben empfindlicher sind, zum Beispiel was Frost angeht, die haben eine andere Strategie, die kommen dann eben später erst. Und ein klassischer Vertreter ist die Buche, die einfach auf solchen Kahlflächen meistens durch Frost zurückgeworfen wird und die einfach die Strategie entwickelt hat, wenn die anderen dann mal sich etabliert haben, die Fläche zu unterwandern. Und da sie so viel Schatten erträgt, wächst sie einfach dann unter den anderen erstmal so dahin.
Und gedeiht dort sogar besonders gut. Im Schatten bleibt der Waldboden nämlich schön feucht. Außerdem bietet das Kronendach der anderen Bäume Schutz vor Nachtfrösten. Es verhindert, dass im Frühjahr das zarte neue Buchenlaub erfriert.
Dann kann die Buche eben immer weiter wachsen, schiebt dann ihre Krone irgendwann mal durch diese anderen Baumarten. Und wenn sie das geschafft hat, dann ist sozusagen das Rennen schon gelaufen. Ihre Krone ist so dicht und lässt so wenig Licht durch, dass die anderen Arten dann eigentlich an Lichtmangel eingehen. Und die tolle Strategie, die sie eben dann hat, ist, dass sie im Grunde nur ihre eigenen Nachkommen wiederum so viel Schatten aushalten, wie sie selber macht.
Den jungen Buchen genügt das wenige Sonnenlicht, das durch das Blätterdach der alten Buchen fällt. So entsteht ein Wald, in dem hauptsächlich Buchen wachsen. Jedenfalls dann, wenn das Klima günstig ist, wenn die Winter nicht allzu frostig sind und es im Sommer öfter mal regnet. So wie hierzulande. Aus gutem Grund wurden 5 deutsche Buchenwälder als Weltnaturerbe ausgezeichnet. Einer in Hessen, im Nationalpark Kellerwald, einer in Thüringen, einer in Brandenburg und 2 in Mecklenburg-Vorpommern. Der typische deutsche Wald ist ein Buchenwald. Trotzdem sind Fichten und Kiefern hierzulande häufiger als Buchen. Warum? Das ist eine lange, verschlungene Geschichte. Der Mensch hat die Landschaft gründlich umgestaltet. Große Waldflächen wurden gerodet, sie mussten dem Ackerbau weichen und der Viehzucht. In der Lüneburger Heide zum Beispiel ist der ohnehin karge Sandboden deshalb immer noch so ausgelaugt, dass hauptsächlich Birken und Kiefern darauf wachsen.
Also die Kiefer ist so ein schönes Beispiel. Die wird immer so an den Rand gedrängt, da wo es den anderen zu trocken ist oder zu sauer ist. Oder auch an Moorrändern, wo es ihnen zu nass ist, da findet man die Kiefer. Aber nicht etwa, weil sie diese Standorte so besonders mag, sondern weil ihr eben nichts anderes übrig bleibt.
Dasselbe gilt für die Birke. Hart im Nehmen wächst sie mitunter sogar auf Dächern oder sprießt aus altem Gemäuer. In hiesigen Wäldern kann sich die Birke meistens nur da ansiedeln, wo im Kronendach ein Loch klafft, nach einem Sturm zum Beispiel. Auch wenn dort Fichten, Buchen oder Eichen gepflanzt werden, keimen dazwischen herbeigeflogene Birkensamen. Den angepflanzten Waldbäumen schadet das nicht. Sie gedeihen ganz gut in Gesellschaft von Pionierbäumen. Deshalb kann der Förster die Birke erst einmal wachsen lassen. Nach 20, 30 Jahren kann er dann ernten, was er gar nicht gesät hat. So verfährt auch Günther Busch, Förster im Stadtwald von Bad Homburg.
Wenn man dann Platz schaffen möchte für die Hauptbaumart, die sich auf diesen Standorten entwickeln soll, kann man eben in der sogenannten Vornutzung die Birke auch schon sehr gut nutzen für Brennholz oder aber auch für die Holzwerkstoffindustrie, also zum Beispiel für die Spanplatte ist sie sehr gut geeignet.
Günther Busch zeigt, wo ein paar junge Birken heranwachsen könnten. Bei einem Sturm ist kürzlich eine große Fichte umgestürzt. Die meisten Wurzeln sind nicht mehr im Waldboden verankert. Abgerissen ragen sie in die Luft. So lässt sich erkennen, dass die Fichte ihr Wurzelwerk tellerförmig ausgebreitet hatte.
Sie hat hier einen Wurzeldurchmesser von bestimmt 5 Metern, die Wurzel in den Himmel ragt. aber sehr, sehr flach. Also diese Fichte, obwohl es eine über 100-jährige Fichte war, war kaum mehr als 30, 40 Zentimeter im Boden verankert und ist dann, und das ist typisch für die Fichte, eben sehr leicht Opfer von entsprechend starken Stürmen.
Besonders dann, wenn sie auf tiefgründigen Böden wächst, sich also nicht an felsigem Untergrund festklammern kann. Andere Baumarten wie Buche oder Eiche sind viel standfester als die Fichte.
Zum Beispiel gerade unsere heimische Eiche hat natürlich auch ein ganz anderes Wurzelsystem. Die Eiche ist ein Pfahlwurzler, das heißt also, sie geht sehr tief in den Boden mit ihren Wurzeln und ist damit natürlich auch wesentlich stabiler bei Stürmen.
Im Stadtwald von Bad Homburg würden von Natur aus auch gar keine Fichten wachsen. Ursprünglich ist die Fichte hierzulande nur in typischen Bergwäldern zu Hause. Im Schwarzwald zum Beispiel und auf den Höhen des Thüringer Walds. Ende des 18. Jahrhunderts begannen die Forstleute aber damit, die Fichte auch in anderen Regionen anzusiedeln. So wurde sie allmählich zum häufigsten Waldbaum der Mittelgebirge.
Die Wälder in den höheren Lagen sind auch hier im Stadtwald Bad Homburg, aber generell im Taunus überwiegend mit Fichte bestockt. Das würde man sicherlich heute nicht so machen. Man muss aber die Grundlage kennen, auf der diese Entscheidung gefallen ist. Dort in diesen höheren Lagen waren die Wälder über Jahrhunderte so übernutzt, dass man mit Versuchen, dort mit Buche und Eiche eine Wiederbewaldung vorzunehmen, gescheitert ist.
Mit der Fichte hat es dann geklappt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden vielerorts stattliche Fichtenforste, die Brennholz und Bauholz liefern konnten. Das war auch bitter nötig, denn Holz war knapp geworden. Für Handwerk und Bergbau wurde es ebenso dringend gebraucht wie in jedem Haushalt zum Kochen, Backen und Heizen. Längst waren die Zeiten vorbei, als hierzulande noch undurchdringliche Urwälder wuchsen, die Holz im Überfluss boten. Günter Busch blickt zurück.
Wir müssen also sehen, dass hier in Deutschland oder in Mitteleuropa der Urwald spätestens im Mittelalter verschwunden ist. Hier im Vordertaunus vermutlich schon zu Römerzeiten und danach der Wald nicht wirklich pfleglich behandelt wurde, beziehungsweise oft sogar große Flächen entwaldet wurden.
Und das nicht nur, weil die Leute viel zu viel Holz aus dem Wald herausholten. Der Wald diente auch als Weideland. Kühe, Schafe und Ziegen wurden in den Wald getrieben. Dort fraßen sie nicht bloß Gras und Kräuter. Soweit ihr Maul in die Höhe reichte, knabberten sie auch an Laub und Zweigen. Wo hungrige Herden weideten, konnten deshalb kaum noch junge Bäume nachwachsen. Großflächiger Laubwald wurde rar und ist es bis heute geblieben. Zu finden ist solcher Wald zum Beispiel noch im Nationalpark Kellerwald und etwa 100 Kilometer östlich in Thüringen im Nationalpark Hainich. Beide Nationalparks enthalten alten Buchenwald, der im Jahr 2011 zum Weltnaturerbe erkoren wurde. Der Wald im Hainich besteht allerdings nicht ausschließlich aus Buchen. 14 verschiedenartige Laubbäume wachsen dort, darunter Linde und Ahorn, Eiche und Esche. Damit bietet dieser Wald eine gute Gelegenheit, um die Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Baumarten zu erforschen. Darüber hat die Biologin Dr. Annika Frech an der Universität Göttingen ihre Doktorarbeit geschrieben. Immer wieder ist sie in das Blätterdach des Hainich hinaufgestiegen, oft so hoch, dass sie über die Baumwipfel hinwegschauen konnte.
Wir sind jetzt auf genau 30 Meter. Und so hoch ist auch ungefähr der Bestand. Also die allerhöchsten Bäume sind so bei 32, 33 Meter. Und ja, der Rest ein bisschen tiefer, so 28 vielleicht.
Um in solche Höhen hinaufzukommen, benutzte Annika Frech eine spezielle Hebebühne. In der Stadt werden solche Geräte oft bei Reparaturarbeiten an mehrstöckigen Gebäuden eingesetzt. Ein schwenkbarer Arm, der sich teleskopartig ausfahren lässt, trägt einen kleinen Arbeitskorb. Wer in diesem Korb steht und ihn durch die Baumkronen steuert, der kann das Geäst genau begutachten und vermessen. Es fällt auf, dass viele Äste abgestorben oder abgebrochen sind. Was sich damit erklären lässt, dass benachbarte Baumkronen zusammenstoßen, sobald der Wind durch die Wipfel weht.
Und das ist auch wirklich völlig rabiat und richtig radikal. Ich denke, das kommt vor allem im Winter zustande, wenn eben auch keine Blätter mehr an den Zweigen sind. Ja, also die Blätter, denke ich, puffern das noch ein bisschen ab. Aber wenn auch die dann noch fehlen, dann schlägt da einfach Ast auf Ast und dann brechen auch mal eben richtig dicke Äste ab. Also nicht nur feine Zweige. wieder unten eben der ganze Lindenwipfel. Einfach kahl rasiert.
Die Spitze ist abgebrochen und die Rinde hängt in Fetzen herab. Die benachbarte Buche hat hier schlagkräftig ihren Platz an der Sonne verteidigt. Dafür genügte ein dicker Buchenast. Längst abgestorben, verwehrte er der Linde den Weg nach oben. Dieser harte Konkurrenzkampf lässt sich allerdings nicht live beobachten. Bei stürmischem Wind kann sich niemand in den Kronenraum hinaufwagen.
Es reichen schon solche Windböen wie heute, um da oben ganz enorme Schwankungen hervorzurufen. Und gerade die jungen Bäume haben einen ganz enormen Radius. Und gerade auch die brauchen ja auch praktisch den Platz da oben. Die erkämpfen sich den auch so ein bisschen damit, indem sie unheimlich nach allen Seiten hin ausschlagen. Und ja, wenn sie Glück haben, damit eben andere Äste, vorhandene Äste abbrechen oder aber, wie es in den meisten Fällen ist, einfach dadurch abrasiert werden. Wenn da oben schon ein Ast quer steht, dann werden sie darunter einfach immer wieder abgebrochen. Also ziemlich chancenlos.
Eine gute Chance haben die jungen Bäume erst dann, wenn ihnen ein alter Baum Platz gemacht hat.
Gerade hier kann man das sehen, dass die alten Eichen und die alten Buchen jetzt mit der Zeit absterben. Und in diesen Lücken kommen dann eben meistens Linden und Eschen hoch im Moment. Sodass es im Moment nicht danach aussieht, als würde die Buche hier so sehr schnell das zurückerobern können.
Die Esche scheint zunächst im Vorteil zu sein. Eschenholz ist besonders elastisch. Früher wurden daraus Speere hergestellt und Lanzen, aber auch Ski und Paddel. Mit ihrem biegsamen Stamm neigt sich die Esche viel stärker im Wind als andere Bäume. Außerdem erweisen sich ihre Zweige als ausgesprochen schlagkräftig. Und als junger Baum wächst die Esche rasant in die Höhe, manchmal mehr als einen Meter pro Jahr. Dazu Professor Christian Ammer.
Die schießt los wie eine Rakete und hat ein ganz rasches Jugendwachstum, kann ihre Krone auch am Anfang ganz schön ausbauen. Aber dann so mit spätestens 30, 40, 50 Jahren, wenn da so eine Kronenlücke entsteht, wo man eigentlich sagen könnte, jetzt wachst doch mal dahin und nutzt den Raum, da ist sie eben nicht mehr so reaktionsfähig wie zum Beispiel eben die Buche. Die kann mit 80, 90 Jahren noch so eine Lücke schließen.
Und kann deshalb auf lange Sicht durchaus wieder die Oberhand gewinnen. Vorausgesetzt, das Terrain ist weder zu trocken noch zu nass. Anders als der Buche macht es der Esche nichts aus, wenn sie gelegentlich nasse Füße bekommt. Am besten gedeiht sie in den Auwäldern großer Flüsse. Dort kann die Esche mehr als 40 Meter in die Höhe wachsen. Wenn es sein muss, verträgt sie aber auch Trockenheit viel besser als die Buche. Wo das Terrain für Buchen aber optimal ist, da wird die Esche ebenso an den Rand gedrängt wie viele andere Baumarten. Es sei denn, der Mensch hat seine Hände im Spiel.
Darauf beruht dann auch das forstliche Konzept, wenn man solche gemischten Wälder haben will, dass man eben Baumarten wie der Esche, dem Bergahorn, der Elsbeere, alle, die eben lichtbedürftiger und konkurrenzschwächer sind, die Eiche genauso gegenüber der Buche, denen eben ein bisschen hilft.
Es ist eine ganz handfeste Hilfe. Heutzutage mit der Motorsäge, früher mit der Axt und weniger gezielt. Junge Buchen wurden oft einfach deshalb gefällt, weil sie gut als Brennholz taugen. Weil die Buche von Menschenhand dezimiert wurde, konnten im Hainich bunt gemischte Wälder entstehen und im Spessart alte Eichenwälder. Reich an Eichen ist auch der Stadtwald von Bad Homburg. Und Förster Busch unternimmt dort, was nötig ist, damit das so bleibt.
Fast in ihrer gesamten Lebensphase muss die Eiche auf den Standorten hier im Taunus begünstigt werden. Das heißt, wir müssen immer die mitwachsenden Buchen etwas reduzieren, also einzelne entnehmen, damit die Eiche sich in ihrer Krone entsprechend entfalten kann. Wir sind hier auf den meisten Standorten im Optimum der Buche. Das heißt also, sie ist sehr vital, gedeiht eben sehr gut und würde die Eiche, weil sie schneller wächst und auch ein größeres Höhenwachstum hat, die Eiche weitgehend verdrängen.
Wie Botaniker der Universität Göttingen herausfanden, kommt die Eiche auch unterirdisch nicht so recht gegen die Buche an. Wenn Eichenwurzeln mit Buchenwurzeln konkurrieren müssen, ziehen sie den kürzeren. Sie wachsen langsamer und haben eine geringere Lebensdauer. Wer trotzdem dicke Eichen heranziehen will, muss viel Geduld haben. Etwa 150 Jahre lang braucht die Eiche jemanden, der ihr die Konkurrenz vom Leib hält. Eine Aufgabe für etliche Förstergenerationen.
Ja, ein Förster erntet nie das, was es sät. Egal wie lange er arbeitet, ob 30 oder 50 Jahre in einem Revier, er erntet das, was einige Generationen vor ihm angepflanzt haben und gepflegt haben. Und er sät für einige Generationen nach ihm.
So weit in die Zukunft zu planen, das ist heutzutage besonders schwierig. Schließlich sagen die Klimaforscher voraus, dass sich das Klima drastisch verändern wird. Wie es in 100 Jahren aussieht, kann derzeit aber noch niemand zuverlässig abschätzen. Wie gut verschiedenartige Bäume dem Klimawandel gewachsen sein werden, bleibt deshalb eine offene Frage. Ratsam ist sicher, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Günter Busch setzt nicht nur auf diverse einheimische Baumarten. Stellenweise pflanzt er auch die aus Nordamerika stammende Douglasie, denn dieser Nadelbaum kommt mit Trockenheit besser zurecht als die Fichte. Wenn die Sommer durchschnittlich wärmer werden, könnte davon auch die Esskastanie profitieren. Ursprünglich war diese Verwandte der Buche nur südlich der Alpen zu Hause. Die Römer brachten die Esskastanie dann bis an den Rand des Taunus. Und mittlerweile ist sie dort heimisch geworden. Günter Busch hofft allerdings, dass im Stadtwald von Bad Homburg weiterhin auch stattliche Buchen und Eichen heranwachsen können, die schließlich wertvolles Holz liefern.
Unsere alten Buchen beginnen wir zu nutzen im Alter ab 140. Und diese Nutzungsphase kann dann bis zum Alter 200 gehen. Also der Beginn der natürlichen Verjüngung ist ab Alter 140. Und bis dann der letzte Baum genutzt ist, können durchaus eben 200 Jahre vergehen. Bei der Eiche beginnen wir mit der Nutzung so ab 150, 160 Jahre. Und da ist aber dann nach oben eigentlich keine Grenze gesetzt. Eine alte Eiche kann ja auch locker 300 Jahre alt werden. Und einzelne Eichen haben wir auch in unseren Wäldern, die dieses Alter haben, beziehungsweise der gesichert älteste Baum im Stadtwald Bad Homburg ist etwas um die 500 Jahre alt, ist auch ein Naturdenkmal. Die sogenannte Streiteiche ist ein mittelalterlicher Grenzmarkierungsbaum.
Und der wird hoffentlich auch in 100 Jahren noch hier stehen, den Buchfinken einen Nistplatz bieten und den Spechten einen Ast zum Trommeln.